Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo.
Wie und wo erwischen wir dich denn da gerade?
Im Arbeitszimmer meines Mannes, weil hier der WLAN-Anschluss am besten ist. Und wir haben so eine Wohnung, wo man schon drei Räume weiter kommt nichts mehr an.
Wie geht's dir denn jetzt nach einem Jahr Corona-Einschränkung und ja gerade jetzt nach Ostern schon wieder mitten im Lockdown?
Zieht sich halt in die Länge. Ich sag mal so, für uns Schauspieler muss ich jetzt mal sagen, es geht ja allen wirklich schlecht. Es ist halt besonders hart, weil wir sind die Letzten, die wieder irgendwie die Bühnen öffnen. Und wir schlagen natürlich bei jeder Zögerung und bei allen halbgaren Sachen immer nur die Hände über dem Kopf zusammen, weil wir wissen, dann wird das wieder gestrichen, wird wieder verschoben. Also das ist schon hart. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich dadurch, dass ich drehen konnte letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder drehen werde, Glück habe. Ne? Und die Bühnenkollegen, die jetzt nicht dieses Glück haben, also für die ist es wirklich richtig finster. Ne?
Lass uns mal auf das letzte Jahr nochmal gucken. Als der erste Lockdown kam, das war ja unmittelbar nach der Berlinale. Wie hat sich diese verordnete Vollbremsung da so ganz persönlich für dich angefühlt?
Das war surreal. Also wir waren in Endproben. Ich habe mit Jürgen Flimm gerade und lieben Kollegen Gefährliche Liebschaften geprobt für das St. Pauli-Theater. Wir hatten schon 6 Wochen hinter uns und dann ist man ja schon so in so einem, ja, jetzt will man ja dann irgendwann mal rauskommen. Es waren noch 2 Wochen bis zur Premiere. Wir hatten in Berlin geprobt und wollten an dem Samstag, als sozusagen beschlossen wurde, nee, jetzt ist eigentlich alles erstmal hier vorbei, wollten wir gerade losfahren, alle nach Hamburg. Also wir hatten schon wirklich die Koffer gepackt und wollten ins Auto und los. Und da hieß es, nee, kam der Intendant aus Hamburg und sagte, nee, Leute, ihr könnt nicht kommen, das geht alles nicht. Und dann war noch so, also man war so ungläubig. Also ich konnte mir das alles überhaupt nicht vorstellen, dass man probt und eine Premiere nicht rauskommt. Also das war wirklich, also für uns wirklich sehr merkwürdig. Und dann dachte man noch so, naja, wer weiß. Und man probt vielleicht noch mal so, die hat noch überlegt, ob sie mit uns alle mit einem Bus dann fahren, damit keiner Zug fahren muss und so. Und aber das war dann relativ schnell klar, ja, nee, das ist jetzt erstmal abgehakt. Ne?
Viele deiner Künstlerkollegen haben auch davon gesprochen, dass es im ersten Moment dann für sie tatsächlich so eine Schockstarre war, wo sie auch gar nicht reagieren konnten, wo sie auch gar nicht kreativ sein konnten, die Musiker zum Beispiel auch zu Hause. Mhm. Sondern es gab diese Schockstarre. Ja. Ging das auch so?
Das ging mir absolut auch so. Also ich war eigentlich gerade dabei, eine Lesung vorzubereiten. Ich hatte ganz viele Bücher auf dem Tisch und habe da recherchiert und gemacht, war mit Autoren in Gesprächen. Und da muss man ja eben viel lesen und entscheiden, welche Texte nehme ich, wie stelle ich das zusammen und so weiter. Und also ab dem Moment, wo die Premiere abgesagt war, ich konnte auch wirklich, ich war auch in so einer Schockstarre. Ich konnte kreativ gar nichts mehr machen, gar nichts. Ne? Ich habe dann irgendwie, ich bin auch mit meiner Tochter mal spazieren gegangen. Grunewald kennen wir jeden Baum mittlerweile. Ne?
Und jeden Hund am Hundesee.
Ja, genau. Also so spazieren gehen, dann war ich halt immer für meine Eltern einkaufen und ja, habe geguckt. Also auch mein Mann ist Risikogruppe, den haben wir auch nicht rausgelassen. Am Anfang war ja wirklich noch so, dass man so gar nichts wusste, auch wie gefährlich, wie ist die Ansteckung, wie funktioniert es und so. Da waren wir halt so mega vorsichtig und hatte dann eben mit meiner Tochter zusammen, wir haben dann so alte T-Shirts gebartigt, also so, was ich in der Schulzeit immer gerne gemacht habe. Und dann haben wir alle T-Shirts umgefärbt.
Hm. Wie ist es dir denn gelungen, dich tatsächlich auch jeden Tag so, na, ich sag mal in Anführungsstrichen, bei Stimmung zu halten?
Also ich fühlte mich dann wirklich auch verantwortlich zu gucken, ne, dass alle versorgt sind. Also ich war wirklich viel unterwegs mit meinen Einkäufen. Also war ja vorher so, dass ich dachte so, na, ich will mehr eben Zug fahren und mehr öffentlich-rechtlich. Also zu den Proben bin ich dann auch immer zur U-Bahn gefahren. Kam für mich dann einfach wegen der Ansteckung überhaupt nicht mehr in Frage. Ich war froh, dass ich meinen Opel hatte, mit dem ich da überall rumgucken konnte. Mhm. Ja. Und dadurch, durch diese Verantwortung, hatte ich immer eine Motivation. Also das kennen ja auch Leute. Also das ist ja, meine beste Freundin zum Beispiel hat einen Hund, die sagt, ich kann mir Motivationslosigkeit gar nicht leisten, weil der muss halt vor die Tür. So. Mhm. Und so ein bisschen so war das bei mir auch. Ich bin ja so ein grundoptimistischer Mensch. Mhm. Und ich suche mir schon in jeder Situation immer auch was Positives. Ja, ich habe dadurch viel mehr Zeit mit meinen Eltern verbracht. Ich habe dadurch viel mehr Zeit mit meiner Tochter verbracht. Das war eigentlich eine Zeit, wo ich ja in 6 Wochen in Hamburg gewesen wäre und ich eigentlich schon so ein schlechtes Gewissen hatte, weil ja, die wird jetzt 20, die wird bald ausziehen. Und ich dachte, ach Gott, die kostbare Zeit, die ich mit meinem Kind noch habe, bin ich jetzt 6 Wochen weg, ja, so. Und dann hatten wir plötzlich nicht eine so enge Zeit, wie wir sie ja schon natürlich durch die Schule seit Jahren nicht mehr hatten. Wir waren ja wirklich nonstop zusammen und das haben wir beide sehr genossen. Also wir alle drei haben genossen, dass wir wieder so viel Familie hatten und man eben nicht weg war und nicht so abgelenkt, sondern Zeit wirklich füreinander und haben uns nochmal irgendwie neu entdeckt und das war super schön. Und ich habe halt einen Balkon, da habe ich Glück, das hat ja auch nicht jeder. Und ich habe mit meiner Tochter zusammen angefangen zu pflanzen, also von mit Samen unsere Babys da hochzuziehen. Und also unser Balkon sah wirklich im Herbst aus wie so ein, weiß ich nicht, so ein Tropeninstitut, ne? Also wir hatten da wirklich alles voll gewuchert, das war völlig irre, ja. Also so, also man kann, man findet ja, sage ich mal, auch Beschäftigungen, die einen dann durchhalten lassen. Aber es war natürlich auch immer so, dass man dachte so, ja, im Herbst ist vielleicht besser, dann ist vielleicht besser und so. Jetzt ist natürlich schon eine andere Situation. Ne? Jetzt ist es schon sehr lang und jetzt ist es wirklich auch hart und ich hoffe jetzt einfach durch die neuen Mutationen, dass wir, also ich hoffe einfach, dass wir jetzt einmal einen richtigen Lockdown machen und zwar einen wirklichen richtigen, wie Melanie Brinkmann das schon vor Monaten vorgeschlagen
und
hat.
Herr und Herr Professor dann, Dr. Lauterbach.
Genau, Dr. Ich bin großer Lauterbach-Fan.
Ich auch.
Also ich folge denen, genau, ich lese immer, der postet ja immer alle neuen Studien, da weiß man immer ganz gut Bescheid, das macht mir immer Hoffnung. Ne?
Und weißt du was? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe tatsächlich die ganzen letzten Monate mal nachvollzogen, was der an welcher Stelle gesagt hat und leider stimmte alles fast
natürlich
eins zu
ja
eins.
Ja, ja. Also wir haben also Professor Dr. Luca Cicinschein heißt er. Das ist ein Freund der Familie, ist ein Nachbar von meinem Bruder in Wolfenbüttel und der ist auch am Helmholtz-Zentrum, ein Kollege von Professor Melanie Brinkmann. Und den, ich mache so ein mit meiner Kollegin und Freundin Pia Michaela Barucki, wir haben ja so einen kleinen YouTube-Kanal, wo wir so Blödsinn machen. Und da haben wir aus Neugier, haben wir so eine Folge gedreht, wo wir den besucht haben. Und Luca war so lieb und hat uns dann ein bisschen erklärt, ne? Das war, wann waren wir da im Spätsommer? Und der hatte uns auch schon da alles, also genauso wie man eben von Lauterbach und Professor Brinkmann immer hört, also das, wenn man den Virologen zuhört, die ja nun wirklich seit Jahren nichts, Jahrzehnten nichts anderes machen, sich damit zu beschäftigen, dann war klar eigentlich, wie man es machen müsste, damit es funktioniert. So, also, und da saßen wir dann schon auch immer an der Quelle, das war natürlich super spannend. Als Kulturschaffende kann ich nur sagen, plädiere ich so hart für einen richtigen Lockdown, also einen richtig harten Lockdown, 3 Wochen, so dass wir die Inzidenzen runterkriegen und dass wir dann mit richtig guten Hygienekonzepten und Tests mal öffnen können. Das würde ich mir wünschen.
Du hattest das Glück, im letzten Jahr trotzdem auch dann wieder drehen zu können. Wann ging es denn los und womit?
Na, los ging's. Ich habe im Sommer einen Film mit Dieter Hallervorden gedreht. Das war ein großer Spaß. Und danach durfte ich in der Karmark drehen. Und da war ich natürlich also wirklich sehr, sehr dankbar. 2 Filme fürs ZDF, 1 Tisch in der Provence.
Das ist ein gutes Stichwort. Lass uns nochmal zu den Dreharbeiten kommen. Denn drehen unter Corona-Bedingungen, wie hat sich das für dich so angefühlt?
Naja, also wir haben eben in Frankreich gedreht zu einer Zeit, wo bei uns das eigentlich gerade mit den Zahlen ganz gut aussah. Und in Frankreich schoss es in Höhen, die wir noch nicht kannten. Und dann waren natürlich meine Familie und Freunde waren so, oh Gott, du kannst jetzt da nicht nach Frankreich. Das geht, das ist so gefährlich. Und beim Drehen ist es halt so, die müssen natürlich so extrem drauf achten mit ihrem Hygienekonzept, dass nicht zu einem Drehstopp kommt, weil das so teuer ist, dass man wie in so einer Oase ist. Also wir haben da alle mit so Apartments, ne, wie so ein Dorf war das. Und da waren wir halt und waren total abgeschottet, sind permanent durchgetestet worden und hatten wirklich keinen Kontakt irgendwie nach außen. Und dadurch, dass wir ja auch eben nicht zu Hause waren, sondern eben weit weg, gab es jetzt ja auch nicht die Verführung, dass man dann doch noch den oder den mal trifft. Also dadurch waren wir eigentlich sehr sicher und es ist toi toi toi, also es ist auch nichts passiert so, ne? Aber deswegen fühlte ich mich dort natürlich herrlich, weil ich sag mal, wir hatten eine ähnliche Situation wie zu Hause. Ich durfte arbeiten und konnte dann immer, wenn ich frei habe, nochmal an den Strand fahren und am Strand spazieren. Also da fühlte ich mich sehr gesegnet und sehr, war ich sehr, sehr dankbar. Das wusste ich jeden Tag, aber jede Sekunde zu schätzen.
Tisch in der Provence, das ist das Stichwort. Heute und nächsten Sonntag können wir dich im ZDF erleben. 20
Uhr. Ja, und in der Mediathek, ne?
Und natürlich in der Mediathek. Klar. Neue Folgen, 20.15 Uhr. Erzähl uns kurz die Geschichte. Worum geht's?
Also Ein Tisch in der Provence ist eine Reihe im ZDF. Das ist der dritte und vierte Teil jetzt. Und es geht um eine Familie, die dunkle Geheimnisse hat. Friederike Linke spielt eine junge Ärztin, die eben aus Hamburg zurückkehrt zu ihrer Familie. Und also in den ersten beiden Teilen ist sie zurückgekehrt und jetzt ist sie da angekommen in der Provence. Und es gibt aber eine Mutter, eine Tante, einen Freund der Familie und so weiter. Also es gibt, und alle haben so eine Geschichte, und meine Figur, die Katrin und ihr Mann, haben so ein kleines Restaurant-Bistro, und Katrin ist Keramikkünstlerin, und genau, und dann gibt es immer, so einen medizinischen Fall, um den sich die Vero, die Ärztin, kümmert mit ihrem Kollegen. Das ist auch ein schöner Strang. So der Hauptstrang ist eigentlich so die Ärztin und ihr Kollege, gespielt von Nico Rogner. Und also der macht das auch wirklich ganz, ganz toll. Also so überall so kleine Geschichten. Also so eine schöne Familiengeschichte ist das einfach.
Du bist zum ersten Mal dabei. Was hat dich an der Rolle gereizt?
Meine Rolle wurde vorher von einer anderen Kollegin gespielt, die, ich meine, also ich weiß nicht genau, aber so wie es hieß, auch aus Corona-Gründen nicht dabei sein konnte. Und deswegen, also das habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gemacht. Also ich habe jetzt sozusagen diese Rolle übernommen, die gab es halt schon. Und das ist eine wahnsinnig schöne Rolle. Also es ist eine Frau, die Krebs überstanden hat und die unzufrieden ist mit dem, wie sie bisher gelebt hat, weil sie so vor sich hingelebt hat und eben nicht dankbar war und nicht so genau hingeguckt hat, was sie eigentlich will. Und durch den Krebs und dieses neue Leben, wie sie es empfindet, ne, dass sie überlebt hat und dass sie jetzt nochmal alles neu betrachten kann, fängt sie an, das so ein bisschen in Frage zu stellen. Und das hat mich gereizt, weil das ein tolles Thema ist.
Und das natürlich wirklich in dieser atemberaubenden Landschaft, das muss man ja mal dazu sagen, so drehen zwischen Lavendelfeldern, Olivenhainen, Pferdeweiden.
Also das ist ja wirklich, man fährt da lang und überall stehen diese weißen Camargue-Pferde. Ne? Das ist einfach, man will eigentlich überall stehen, da immer Fotos machen. Ja. Und in den Seen die Flamingos. Ne? Also ich bin völlig ausgeflippt. Also ich liebe Flamingos einfach über alles. Und überall waren Flamingos. Also das war wie, für mich war das ein absoluter Traum. Also auch dann dieser Strand da, dieser große, also das, bin jetzt nicht so ein Côte d'Azur-Fan, ne? Also es ist mir alles zu eng und Häuser bis an Strand und dann liegen sie da auf den Liegen und dort gibt's halt so einen riesigen Naturstrand. Also das völlig irre. Na, in der letzten Woche kam dann dort ein harter Lockdown und das war dann wirklich fies, weil da hatten wir dann nur noch Ausgang eine Stunde am Tag. Also außer wir haben gedreht, ne? Dann, wenn man gearbeitet hat, durfte man natürlich raus, hatte man so ein Dokument dabei. Aber wenn frei war, durfte man wirklich nur eine Stunde am Tag im Radius von einem Kilometer, auch mit einem Dokument, was man dann immer ausfüllen musste, dass man nicht, durfte man auch nicht zweimal oder so schummeln. Das war also mit hohen Strafen belegt. Und dann konnten wir auch nicht mehr an den Strand, ne? Also ein Kilometer, wir waren in Egmont, da konnten wir immer einmal so um die Stadtmauer. Auch schöner als in Berlin.
Absolut.
Grunewald, aber.
Vor allen Dingen was ganz anderes mit den Lavendelfeldern. Ich finde ja auch die Gerüche da einfach so toll.
Klar, wenn man aus Berlin kommt, genießt man überhaupt schon frische Luft.
Genau, wenn man mal was anderes sieht als in Grunewald.
Richtig.
Ja, wobei wir wollen
wobei
ja
nichts gegen den Grunewald.
Absolut.
Ne? Ich bin sehr dankbar, dass wir ihn haben.
Ich wollte auch sagen, ich meine, wenn Lockdown, dann doch lieber in Berlin. Ja. Ich meine, was haben wir für tolle Seen? Was haben wir für tolle Wälder? Wir müssen ja nicht jeden Tag an Grunewald sehen. Wir können ja auch woanders. Nee, wir könnten auch woanders hin, wenn wir wollten.
Wir nutzen das ja auch immer sehr hier. Ne? Also wir haben sowieso die letzten Jahre, auch vor Corona, haben wir schon die Sommer immer in Berlin verbracht, weil wir haben so einen Stand-Up-Paddle und damit haben wir hier alle Seen schon unsicher gemacht. Also man kann hier in Berlin auch Spaß haben, ne? So ist es ja nicht.
Welches ist da euer Lieblingssee? Hast du da einen Tipp?
Oh, der Bernsteinsee, außerhalb Berlin ein bisschen. Im Norden raus. Wirklich, also irre. Ganz toll, bin ich völlig begeistert.
Heute und nächsten Sonntag, also erstmal 20.15 Uhr im ZDF, ein Tisch in der Provence und, wie du richtig sagst, natürlich in der Mediathek, was ich nämlich nutzen werde, weil ich ja zeitgleich Sendung habe, wir beide heute und nächste Woche um diese Zeit dann wieder. Was steht jetzt weiter für dich an in diesem Jahr, wenn Corona es zulässt?
Ja, ich habe das Glück, dass ich jetzt gleich schon wieder drehe und zwar in Südtirol ein Krimi mit Roland Susu Richter, zwei Dreiteiler und da ja, sind sie jetzt aber auch so ein bisschen am Ausklamüstern, wie man das jetzt macht. So mit Quarantäne ist das natürlich, also das ist halt so ein bisschen, also ich bin, wie gesagt, auch wieder super, super dankbar, dass ich überhaupt arbeite. Aber es ist natürlich so, früher konnte man dann auch Sachen anders nochmal miteinander verbinden. Das ist jetzt mit diesen Quarantänezeiten geht es eigentlich nicht mehr. Ja, so, aber wie gesagt, das ist jetzt schon auch wieder, wäre Klagen auf hohem Niveau, aber man muss dann halt, man kann jetzt nicht einfach so hin und her und mal da drehen und da drehen, sondern meistens kann man dann wirklich ein Projekt machen und genau, und aber ich habe wenigstens dieses eine Projekt. Also.
Gesine Zukrowski, ich danke für die Zeit. Toi, 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 dass alles so klappt, wie du es dir vorstellst. Alles Gute für dich und deine Familie.
Danke, danke.